In meiner systemischen Ausbildung ging es um Organisationen, um systemische Organisationsentwicklung, die ich gelernt und mit einem DSGF-Zertifikat abgeschlossen habe. Im Zuge dieser zweijährigen Ausbildung wurden zahlreiche Themen rund um Organisationen im Allgemeinen und rund um Business-Organisationen im Speziellen beleuchtet. Unter anderem auch das Change-Management und damit verbundene Change-Prozesse. Besonders kann ich mich an die Kübler-Ross-Kurve erinnern, die sehr ausführlich diskutiert wurde. Wir haben in unserem Team einen ganzen Tag allein mit dieser Kübler-Ross-Kurve verbracht und sie miteinander diskutiert. Heute möchte ich die 7 Phasen dieser Kübler-Ross-Kurve mit dir diskutieren. Ich möchte das Modell ergänzen mit dem von G.P. Kotter, der ein 8-Phasen-Modell für Veränderungsprozesse vorschlägt. Du wirst feststellen, dass die beiden Ansätze Ähnlichkeiten, Überschneidungen haben, aber auch Unterschiede. Am Ende dieser Episode möchte ich aber grundsätzlich eine Kritik an diesen Phasenmodellen anbringen und auf eine Idee hinweisen, was mit diesen Phasenmodellen nicht stimmen könnte und was sich daraus für Lösungsmöglichkeiten ergeben. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Beginnen wir zunächst mit der Kübler-Ross-Kurve. Ich kann mich daran erinnern, dass einer meiner Kommilitonen dieses Modell so großartig fand, dass er es ganz groß gedruckt hat, auf so Plane gedruckt hat und man es dann ausrollen konnte und gemeinsam begehen konnte. Also ein richtig großes Modell, was im Raum auf dem Fußboden liegen konnte und man konnte dann gemeinsam diese Kurve entlang gehen. Und diese Kurve besteht aus 7 Phasen und ist in ein Diagramm eingeordnet. Das Diagramm hat die Zeitachse in der Waagerechte und in der Senkrechte eine Achse der wahrgenommenen eigenen Kompetenz. Die wahrgenommene eigene Kompetenz derer, die vom Change betroffen sind. Und auf diesem Diagramm sind nun 7 Phasen angetragen, die ich in aller Kürze mit dir durchgehen möchte. Denn detailliert muss ich es nicht beleuchten, wenn du das entsprechende Modell googelst, also Change-Kurve nach Kübler-Ross, dann wirst du sehr schnell dieses Bild finden. Die erste Phase ist der Schock. Das heißt, die Überraschung und das Unverständnis derer, die mit dem Change konfrontiert sind. Und da steckt schon ein erstes kleines Problem drin. Denn wenn andere durch den Schock mit dem Change konfrontiert werden oder durch das Konfrontieren mit der Change-Absicht geschockt werden, dann bedeutet das ja, es gibt hier eine Zweiklassengesellschaft, nämlich die, die den Bedarf an Veränderungen festgestellt haben und die, die von der Verkündung dieses Bedarfes geschockt sind. Ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist, werden wir noch sehen. Ganz grundsätzlich die erste Phase der Schock und dieser Schock ist mit einer wahrgenommenen eigenen Kompetenz im negativen Bereich ausgestattet. Das heißt also, wenn die Menschen geschockt sind durch die Ankündigung eines Veränderungsbedarfs oder einer Veränderungsnotwendigkeit, dann ist die wahrgenommene eigene Kompetenz klein. Das ändert sich in Phase 2. Die Phase 2 besteht aus Verneinung und Ablehnung der Veränderung. Und da sind sich alle einig und sind sich sicher, dass es so gar nicht funktionieren kann und finden 1000 Argumente, warum das überhaupt nicht geht. In dieser Phase ist die wahrgenommene eigene Kompetenz groß, und zwar in der Ablehnung dessen, was für sie vorgesehen und geplant wurde. In der Phase 1 und 2 gibt es nach meiner Beobachtung intensive Diskussion. Der Schock ist nur ein kurzer Augenblick des Innehaltens und dann beginnt sofort die Phase 2 und die Leute holen ganz viele Argumente raus, warum das nicht funktioniert. Ich habe das bei vielen Organisationen beobachten dürfen und möchte an der Stelle eine Warnung aussprechen. Wenn man sich nicht sicher ist, dass man die angekündigte Veränderung wirklich durchziehen kann, dann sollte man sie lieber nicht verkünden und sich den Schock und insbesondere die Phase der Verneinung und der Ablehnung der Veränderung sparen. Denn es gehen ganz, ganz viele Arbeitsstunden drauf, weil intensiv diskutiert wird. In einigen Organisationen, insbesondere in den Bereichen, die nicht unbedingt der Produktivität dienen, wird einfach gar nichts mehr gemacht. Es wird nur noch diskutiert, warum das so nicht funktionieren kann. Das ist die Phase 2. Die wahrgenommene eigene Kompetenz ist hoch, aber sie mündet in, ich würde mal sagen, destruktiven, dem Change nicht dienenden Kommunikationsprozessen. Die dritte Stufe ist die rationale Einsicht und auch die Erkenntnis, dass der Change nicht umkehrbar ist. Das heißt, da geht die Selbstwahrnehmung wieder den Berg hinunter, weil man feststellt, okay, die eigenen Argumente, die man in Phase 2 hervorgebracht hat, werden doch nicht gehört. Diejenigen, die den Change durchführen wollen, die Obrigkeit, die hier eine Rolle spielen muss, wird also am Ende am längeren Hebel sitzen. Stellen wir uns einfach vor, man hat beschlossen, ein Werk zu schließen. Man war zunächst mal geschockt in Phase 1. In Phase 2 hat man diskutiert, dass es gar nicht möglich sein kann, das Werk zu schließen, weil doch da ganz wichtige Teile hergestellt werden. Und in Phase 3 wird nun festgestellt, oh ja, dumm, die machen es tatsächlich, die ziehen es durch. Die Stufe 4 ist die emotionale Akzeptanz der Gegebenheiten, also das Hinnehmen der Change-Notwendigkeit. Die wahrgenommene eigene Kompetenz ist hier am absoluten Tiefpunkt, gemäß der Kurve noch tiefer als in der Phase des Schock. Also man ist völlig niedergeschlagen und hat sich dem Schicksal ergeben, könnte man sagen. Die fünfte Stufe ist dann das Ausprobieren, das Suchen und Lernen neuer Verhaltensweisen. Das heißt also, man testet sich dann ran an das, was neu kommen soll. Hier ist natürlich das Beispiel des zu schließenden Werkes ein schlechtes, weil da gibt es keine großen Sachen auszuprobieren. Aber wenn große Veränderungen anstehen, ganz neue Prozesse eingeführt werden sollen, eine neue Software eingeführt werden sollen, neue Maschinen kommen, neue Abläufe kommen, dann würde man hier beginnen, die Dinge mal auszuprobieren und die wahrgenommene eigene Kompetenz steigt wieder an. Sie steigt noch weiter in der Phase 6, wenn die Protagonisten spüren, ach, das funktioniert da doch ganz gut und man gewinnt Lust und Freude an den neuen Tools, an den neuen Prozessen, an den Ergebnissen der Veränderung, die am Anfang über einen hereingebrochen sind. Und in der siebten Phase ist dann die neue Verhaltensweise integriert und die Dinge sind sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen und jetzt hat man eine hohe wahrgenommene eigene Kompetenz, die höchste wahrgenommene eigene Kompetenz. Man hat den Change bewältigt und ist auf einem neuen Niveau angekommen. Also dieser Niveauunterschied kann man auch in der Kübler-Ross-Kurve sehen. Das heißt, der Startpunkt ist weiter unten, wie das im siebten Schritt erreichte Niveau der wahrgenommenen eigenen Kompetenz. Das heißt, die Veränderung war erfolgreich und hat hier auch den gewünschten Nutzen erreicht. Soweit diese Kurve vom Schock über die Integration der Veränderungsnotwendigkeit in die Arbeitsabläufe. Wie schon gesagt, finde ich ein bisschen schwierig, dass hier eine Obrigkeit notwendig ist für diese Kurve, die den Veränderungsbedarf erkennt und artikuliert und dann sozusagen die anderen, die sich dann über den Schock und die Verneinung, über die Einsicht und die Akzeptanz, über das Ausprobieren und die Erkenntnis bis hin zur Integration voran entwickeln. Ja, das mal zur Kübler Ross-Kurve. Es gibt, wie gesagt, ein anderes sehr populäres Modell von G.P. Korta und dieses Modell hat 8 Stufen. Auch diese 8 Stufen möchte ich kurz erläutern, dass du sie mal gehört hast. Das Ganze beginnt viel früher, nach meinem Dafürhalten, mit der Erzeugung eines Dringlichkeitsgefühls. Das heißt also, dass etwas verändert werden muss und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Das ist die erste Stufe dieses Modells. Die zweite Stufe ist das Aufbauen einer Führungskoalition, das heißt einer Allianz der Willigen, die mitmachen wollen. Und das müssen nicht Führungskräfte sein, das können auch Menschen sein, die dieser Veränderung positiv gegenüberstellen, die mitmachen wollen, die sich daran beteiligen wollen. Die Early Birds, die Pioniere werden in Stufe 2 gefunden, gebündelt und entwickelt. Die Stufe 3 ist das Entwickeln einer Vision und Strategie. Und wenn ich das richtig verstehe, dieses Modell, dann wird ja diese Vision und Strategie schon partizipativ entwickelt, mindestens mal mit der Führungskoalition der Willigen, vielleicht sogar mit allen. Dass nicht alle beteiligt sind, sieht man an Stufe 4. Dort werden die Veränderungsvisionen kommuniziert. Man könnte die Stufe 3 und 4 vielleicht auch zusammenfassen. Das heißt, das Entwickeln einer Vision und Strategie mit allen Beteiligten, dann könnte man sich die Stufe 4 sparen. Das wäre aus meiner Sicht etwas systemischer von der Idee her. Der nächste Schritt, die Stufe 5, ist das Befähigen der Mitarbeitenden auf breiter Basis, also hier sozusagen dann Schulungen durchzuführen und den Leuten zu zeigen, wie die neuen Tools funktionieren, wie die neuen Prozesse funktionieren, wie dies und das, was halt durch die Veränderung eingeführt oder entnommen werden soll, dann besser klappt. Die Befähigung. Stufe 6 ist das Schaffen schneller Erfolge. Man spricht ja auch von Quick Wins oder von Low-Hanging Fruits. Es gibt da in verschiedenen Organisationen verschiedene Kulturen, wie diese Dinge bezeichnet werden. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man schnelle Erfolge feststellt und feiert. Ganz so, wie es auch Steve DeChaser empfiehlt, geht den ersten Schritt, schaue, was gut geklappt hat und gehe dann weiter. Also hier schaffen schneller Erfolge. Die 7. Stufe ist das Konsolidieren der erzielten Erfolge und das Einbetten weiterer Veränderungen. Das heißt also, wenn man so möchte, einen Keil reinhauen, dass das, was man schon erreicht hat, sich nicht mehr zurückentwickelt und dann Step by Step weiter voranschreiten und am Ende die Verankerung der neuen Ansätze in der Unternehmenskultur. Das ist sozusagen der Ablauf von Kotta, der in meiner systemischen Ausbildung nicht vorkam, aber nach meinem Dafürhalten sogar die systemischere Perspektive ist. Das heißt, es ist sehr viel mehr kommunikativ drin und nicht ganz so viel auf der Emotionalität der Menschen. Also der Schock, die Ablehnung, die Selbstwahrnehmung, also alles so Gefühle der Menschen, die im Diagramm von Kübler-Ross eine große Rolle spielen. Hier sehe ich mehr kommunikative Aspekte wie Erzeugen eines Dringlichkeitsgefühls im Team, Aufbau einer Koalition der Willigen, also Menschen zusammenzutrommeln, kommunikativ zusammenzutrommeln, die mitmachen wollen, das gemeinsame Entwickeln und Kommunizieren einer Strategie, die Befähigung der Menschen, auch hier wieder Kommunikation, schaffen schneller Erfolge und darüber reden natürlich auch in Stufe 6, die Konsolidierung und Verankerung erst im Prozess, dann in der Kultur, also meines Erachtens sehr viel näher an der systemischen Idee, dass eine Veränderung natürlich auch nur kommunikativ umgesetzt werden kann, weil wir ja wissen, dass Kommunikation der einzige Baustein von Systemen, von sozialen Systemen ist. Und dazu noch ein Gedanke zum sozialen System und dessen Veränderbarkeit. Denn es gibt ja viele geflügelte Wörter zum Thema Veränderung in Organisationen und die, die Veränderungsprozesse begleiten, beklagen ja gern die Veränderungsunwilligkeit derer, die verändert werden sollen. Das heißt, solange ich die anderen verändern möchte, kann ich da ein bisschen von oben herab drauf schauen und mich darüber beklagen, dass sie nicht mitmachen wollen. Das Ganze sieht dann gern anders aus, wenn ich selbst von Veränderungen betroffen bin, dann kann ich nämlich auch gern mal in den Widerstand gehen. Oder mit anderen Worten, soziale Systeme haben die Tendenz der Stabilität. Dafür sind sie gebaut. Soziale Systeme entwickeln kommunikative Strukturen, beispielsweise Prozesse, Kommunikationswege oder auch rund ums Personal definierte Rollen, die das System stabilisiert haben und weiterhin stabilisieren sollen. Wenn ich diese stabilen Strukturen verändere, wenn ich zum Beispiel einen neuen Prozess einführen möchte, eine neue Strategie oder ein großes Personalkarussell andrehen möchte, dann entsteht Unsicherheit und Unsicherheit gefährdet das Überleben des Systems. Und nun wundert es gar nicht, dass soziale Systeme, genau wie Menschen übrigens auch, solche Abenteuer, könnte man fast sagen, zunächst mal ablehnen müssen. Es wäre evolutionstechnisch keine gute Idee, jede Veränderung mit Freude zu begrüßen, weil irgendwann geht es halt mal schief. Und deshalb ist es eine gute Tendenz, dass sich soziale Systeme gegen Veränderungsprozesse wehren. Und das Ausdrücken in Form von, das haben wir schon immer so gemacht, oder in Form von stabilen Strukturen, die es halt nicht so ohne weiteres zu verändern geht, sowohl wenn es um entscheidbare Entscheidungsprämissen geht, aber auch dann, wenn es um die Veränderung von Kultur geht. Immer sehr stabile Systeme. Denn das System hat bis zu dem Zeitpunkt der Veränderung mit diesen Strukturen überlebt. Und dieses kollektive Gedächtnis trägt das System. Und demzufolge ist es eigentlich völlig klar und auch sehr rational, dass Veränderungen abgelehnt werden. Deshalb ist es ja wichtig, wie zum Beispiel im Modell von Kotta beschrieben, dass man Menschen identifiziert und zu einer Fraktion der Willigen zusammenfügt, die dennoch die Veränderungsnotwendigkeit sehen. Man kann das gar nicht erwarten, dass die ganze Organisation, das ganze System sich verändern möchte. Das System möchte stabil bleiben. Alles andere wäre idiotisch aus Sicht eines stabilen und bis dahin gut überlebenden Systems. Nun hatte ich eingangs schon gesagt, dass ich mit den Modellen sowohl von Kotter als auch von Kübler-Ross und mit anderen Phasenmodellen so meine Probleme habe. Warum? Nun, es hat die Tendenz einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Ich habe das insbesondere bei diesem Kübler-Ross-Modell im Rahmen meiner systemischen Ausbildung sehr intensiv beobachten können. Das heißt, Change-Managerinnen und Change-Manager, die diese Prozesse begleiten, suchen dann nach den Phasen in der Organisation. Und wo man was sucht, dort wird man auch was finden. Das heißt, natürlich hat man da die 7 Stufen gefunden. Den Schock, die Ablehnung, diese Phase, jene Phase und so weiter und so fort. Das heißt, man hat die Kurve, wenn man so möchte, in das System hineingedacht und hat sich damit ein Stück weit der Freiheiten beraubt, die ein systemischer Prozessbegleiter haben sollte. Denn ich sollte absichtslos einen Change-Prozess beobachten können, um beste Beobachtungsergebnisse und damit auch beste dazu passende Interventionen gestalten zu können. Wenn ich schon mit einer Vorannahme reingehe und ständig darauf lauere, welche Phase jetzt hier gerade vorliegt und was hier gerade zu tun wäre, dann habe ich eine Schablone vor Augen oder man könnte auch sagen ein Brett vor Augen. Und insbesondere bei dem Kübler-Ross-Modell und insbesondere in meiner systemischen Ausbildung habe ich dieses Brett förmlich sehen können bei den Protagonisten. Und daher Vorsicht, dass gerade die Kübler-Ross-Kurve nicht zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Ein anderes Problem ist unsere heutige sehr dynamische Welt, die tatsächlich eine Menge Veränderungsbedarf hervorruft. Und wenn man es mal grob unterscheidet, gibt es ja inhärente Veränderungsnotwendigkeiten, die aus dem System heraus selbst entstehen. Also die Notwendigkeit, neue Tools einzuführen, Prozesse zu verändern, die Hierarchie zu verflachen, effizienter zu werden, wirtschaftlicher zu werden, ökologischer zu werden. Also die Motivationen, die eher im System entstehen und auch dort gelöst werden. Und es gibt Effekte der Umwelt, wie zum Beispiel neue Kundenbedürfnisse, neue Märkte, geänderte Rahmenbedingungen, andere Gesetzgebungen, die von außen ins System eindringen und Veränderungsnotwendigkeit hervorrufen. Und beide Dinge, sowohl die internen als auch die externen Gegebenheiten, haben nach meinem Dafürhalten eine größere Dynamik. Wir haben ja zahlreiche Begrifflichkeiten dafür verwendet, die VUCA-Welt oder wie auch immer solche Dinge genannt werden. Ich halte da nicht so sehr viel von all diesen Abkürzungen, aber es ist offensichtlich, dass unsere Welt dynamischer geworden ist, dass es viel mehr schwarze Schwäne gibt, also Unsicherheiten, die unsere Organisationen bedrohen oder mit denen unsere Organisationen konfrontiert sind, auf die wir reagieren müssen. Und wenn wir nun so ein lineares Modell haben, wie das von Kübler-Ross oder das von Kotter, dann geht man davon aus, dass eine große Veränderung mit so einem Modell aufgebaut, angekündigt und durchgemanagt wird. Und wenn man es dann geschafft hat, dann feiert man das, dann ist man auf einem neuen Niveau und dann kann man vielleicht irgendwann eine neue Veränderung anstoßen. Aber so läuft es in der Praxis nicht ab. Ich glaube, wir haben heute keine seriellen Veränderungen, sondern parallele Veränderungen. Und vielleicht haben wir auch nicht diese großen Veränderungen, hoffentlich nicht, sondern sehr viel parallel laufende kleine Veränderungen. Und für eine kleine Veränderung ist vielleicht das Modell zu groß. Und für eine parallele Veränderung ist das Modell auch zu groß, weil es irgendwie in seiner Ausprägung eher nur einmal angewendet werden sollte und nicht mehrfach gleichzeitig, weil da würde ich die vom Change Betroffenen, in dem Fall vom Change mehrfach Betroffenen, völlig überfordern. Und deswegen glaube ich, diese Modelle, die alle im letzten Jahrhundert oder sogar im letzten Jahrtausend entwickelt worden sind, diese Modelle gehören wahrscheinlich auch eher in die Vergangenheit, weil sie eher serielle, große Veränderungsprozesse im Blick haben und nicht die eher parallelen und schnellen Veränderungen, die viel höhere Dynamik, die unsere heutige Welt von Organisationen erfordert. Und genau für diese Idee der schnellen, dynamischen Veränderungen habe ich eine Idee, die ich dir kommende Woche präsentieren möchte. Das heißt, weiterführende Gedanken zum Change Management, weiterführende Gedanken zum Change Management in einer volatilen Welt habe ich nächste Woche am Beispiel juristischer Verfahren. Ich würde mich freuen, wenn dich das interessiert und du auch kommende Woche wieder dabei bist. Bis dahin, bleib interessiert und neugierig, unternehme was, dein Heiko.